Rob G. brauchte fast den ganzen Sommer, um sein Vorhaben vorzubereiten. Sein erster Gedanke war gewesen, es für einen anderen Arzt finanziell attraktiv zu machen, seine Praxis in Holden's Crossing zu übernehmen. Doch nach einiger Zeit musste er sich eingestehen, dass das unmöglich war, denn der Krieg hatte zu einem akuten Ärztemangel geführt. So blieb ihm nur, Tobias Baird zu bitten, jeden Mittwoch und bei Notfällen nach Holden's Crossing zu kommen. Sarah tobte, weil Rob G. sich der falschen Seite anschloss und weil er überhaupt wegging. Sie betete und beriet sich mit Reverend Sidney Blackmer. Sie sei ohne ihn völlig hilflos, jammerte sie. Bevor du gehst, musst du an die Unionsarmee schreiben, drängte sie, und anfragen, ob sie irgendwelche Unterlagen haben, dass Alex ihr Gefangener ist oder ob er als gefallen gilt. Rob G. hatte das schon Monate zuvor getan, doch er stimmte ihr zu, dass es an der Zeit sei, nochmals nachzufragen, und kümmerte sich darum. Sarah und Lillian standen einander näher als je. Jay Gager hatte ein erfolgreiches System ausgeklügelt, Post- und Konföderiertennachrichten durch die feindlichen Linien nach Hause zu lotsen, wahrscheinlich mit Hilfe von Flussschmugglern. Bevor die Zeitungen von Illinois die Meldung druckten, konnte Lillian bereits berichten, dass Judy Benjamin vom konföderierten Kriegsminister zum konföderierten Außenminister befördert worden sei. Einmal hatten Sarah und Rob G. mit den Gagers und Benjamin zu Abend gegessen, als Lillians Cousin nach Rock Island gekommen war, um mit Hume über einen Eisenbahnprozess zu sprechen. Benjamin hatte einen intelligenten und bescheidenen Eindruck gemacht, nicht den eines Mannes, der danach strebte, eine neue Nation anzuführen. Jay sei in Sicherheit, erzählte Lillian. Er habe den Dienstgrad eines Stabsfeldwebels und sei irgendwo in Virginia als Aufseher oder Verwalter eines Lazaretts stationiert. Als sie hörte, dass Rob G. sich der Nordstaatenarmee anschließen würde, sah sie ihn besorgt an. »Ich hoffe nur, dass du und Jay nicht aufeinandertrefft, solange dieser Krieg dauert.« »Das ist höchst unwahrscheinlich«, antwortete er und tätschelte ihr die Hand. Er verabschiedete sich so unauffällig wie möglich von seinen Freunden und ließ sich am Morgen des 12. August 1862 von Sarah zur Dampferanlegestelle von Rock Island bringen. Sie weinte und küsste ihn in wilder Verzweiflung wieder und wieder auf den Mund, ohne sich um die neugierigen Blicke der anderen Leute auf dem Pier zu kümmern. Er blieb fast während der ganzen Fahrt stromabwärts auf Deck. Er liebte den Mississippi und es machte ihm Spaß, den regen Verkehr auf dem Strom zu beobachten. Der Süden hatte kühnere und zähere Soldaten und weit bessere Generäle gehabt als der Norden, aber als die Unionstruppen in diesem Frühling New Orleans eingenommen hatten, kam das der Vorherrschaft des Nordens über den unteren und oberen Abschnitt des Mississippi gleich. Mit dem Tennessee und anderen kleinen Flüssen hatte die Union nun einen Wasserweg direkt in den verwundbaren Bauch des Südens. Ein militärischer Brückenkopf entlang dieser Wasserstraße war Cairo, wo Rob G. seine Fahrt mit der Warhawk begonnen hatte. Und hier ging er jetzt von Bord. Der kommandierende Offizier des 106. Regiments war ein Colonel namens Frederick Hilton, den Rob G. vor seinem Zelt antraf, wo er tabakkauend an einem kleinen Tisch saß und schrieb. Hilton wollte ihn unbedingt haben. Er stellte ihm den Dienstgrad eines Lieutenants in Aussicht und so bald wie möglich Captain und bot ihm eine Jahresverpflichtung als stellvertretender Regimentsarzt an. Doch Rob G. hatte vor seiner Abreise aus Holden's Crossing viel nachgeforscht und nachgedacht. Keine Offiziersstelle. Die Army stellt auch zivile Ärzte auf Zeit ein und ich werde auf der Basis eines 3-Monats-Vertrages für sie arbeiten. Hilton zuckte mit den Achseln. »Ich werde die Papiere entsprechend ausstellen. Kommen Sie nach dem Abendessen her und unterschreiben Sie. $80 im Monat und Sie bringen Ihr eigenes Pferd mit. Ich kann Sie zu einem Uniformschneider in der Stadt schicken.« »Ich werde keine Uniform tragen.« Der Colonel sah ihn befremdet an. »Das wäre aber ratsam. Diese Männer hier sind Soldaten. Von einem Zivilisten werden Sie sich kaum etwas sagen lassen.« »Darauf lasse ich es ankommen.« Cincinnati, Ohio, 12. Januar 1863. Lieber Pa, ich habe mir Rob G.'s Messer verdient. Colonel Peter Brandon, der Stellvertreter von Chefarzt William A. Hammond, fungierte als Festredner. Viele meinten, es sei eine gute Rede gewesen, aber ich war enttäuscht. Dr. Brandon führte aus, dass im Laufe der Geschichte Ärzte sich stets den medizinischen Bedürfnissen ihrer Armeen gewidmet hätten. Er gab eine Menge Beispiele, wie die Hebräer der Bibel, die Griechen, die Römer etc. etc. Dann erläuterte er uns die vielen großartigen Möglichkeiten, die sich Medizinern in diesem Krieg bieten, den Sold und die Vergünstigungen, die diejenigen erwarten, die sich in den Dienst ihres Landes stellen. Wir lechzen danach, etwas über die Großen unseres Berufsstandes zu hören. Hippokrates und Galen, Paracelsus und Andreas Vesalius. Er aber hielt eine Rekrutierungsansprache. Es war nicht nur unpassend, sondern auch überflüssig. 17 aus meiner Gruppe von 36 frisch gebackenen Ärzten hatten schon vorher ihre medizinische Laufbahn bei der Army in die Wege geleitet. Paul Cook ist einer von denen, die direkt zur Army gehen. Obwohl er so ein Spaßvogel ist und immer Unfug im Kopf hat, war er der hellste unseres Jahrgangs und schaffte sein Examen mit Summa Cum Laude. Ich half ihm bei der Laborarbeit und er half mir, mit Magna Cum Laude abzuschließen. Denn nach jeder Vorlesung drangsalierte er mich mit Fragen, die viel schwieriger waren als alle, die uns die Professoren hier stellten. Abends kehrte ich in die Poliklinik zurück. Ich hatte etwas Wichtiges vor. Es gibt einen geklinkerten Tunnel, der zwischen dem Vorlesungsbau und dem Hauptgebäude des Krankenhauses unter der Straße hindurchführt. Seine Benutzung ist ausschließlich Ärzten vorbehalten. Damit er für Notfälle frei ist, müssen Medizinstudenten bei jedem Wetter den Weg über die Straße nehmen. Ich stieg in den Keller des Vorlesungsgebäudes hinunter und fühlte mich noch sehr als Student, als ich den durch Wandlampen erleuchteten unterirdischen Gang betrat. Doch als ich am anderen Ende im Krankenhaus herauskam, fühlte ich mich zum ersten Mal als Arzt. Pa, ich habe mich für 2 Jahre an das Southwestern Ohio Hospital verpflichtet. Der Posten bringt mir zwar nur $300 jährlich, aber Dr. Bervin sagte, das sei nur eine Vorstufe zu einem guten Gehalt. Spielen Sie nie die Bedeutung eines guten Einkommens herunter, sagte er. Ein Mann, der sich über den hohen Verdienst eines Arztes beklagt, ist mit Sicherheit selbst keiner. Erstaunlicherweise und zum großen Glück für mich streiten sich Bervin und McGowan darum, wer von ihnen beiden mich unter seine Fittiche nehmen wird. Neulich umriss Barney McGowan folgenden Plan für meine Zukunft. Ich werde ein paar Jahre als sein Assistent arbeiten und dann wird er mir eine Anstellung als außerordentlicher Professor der Anatomie besorgen. Auf diese Weise, sagte er, wäre ich, wenn er in den Ruhestand tritt, soweit, seine Stelle als Chef der Pathologie einzunehmen. Mir schwirrte der Kopf, denn mein Traum hatte sich stets nur darauf beschränkt, ein einfacher Arzt zu werden. Schließlich arbeiteten die beiden gemeinsam ein Programm für mich aus, das mir recht abenteuerlich erscheint. Wie ich es schon während meiner Arbeit in den Sommerferien tat, werde ich die Vormittage mit Bervin im Operationssaal verbringen und die Nachmittage mit McGowan in der Pathologie. Nur werde ich jetzt, anstatt Handlangerdienste zu tun, als Arzt eingesetzt. Trotz des Entgegenkommens der beiden weiß ich nicht, ob ich mich jemals in Cincinnati niederlassen werde. Im Augenblick jedenfalls würde ich lieber in einem kleinen Ort leben, wo ich die Leute kenne. Cincinnati ist von der Einstellung und Mentalität her gesehen stärker südstaatlich orientiert als Holden's Crossing. Die Nachricht, dass Lincoln eine Proklamation unterzeichnet hat, die den Sklaven ihre Freiheit garantiert, hat viel böses Blut gemacht. Die Nordstaatler hier scheinen zu jedem Opfer bereit, solange sie sich einreden können, sie tun es, um die Union zu retten. Aber sie sind dagegen, dass das Ziel des Krieges die Abschaffung der Sklaverei wird. Die meisten wollen diesen schrecklichen Blutpreis nicht zahlen, wenn die Kämpfe dazu dienen sollen, die Schwarzen zu befreien. Die Verluste bei Schlachten wie der zweiten am Bull Run Creek sind entsetzlich gewesen. Jetzt gibt es Nachrichten über ein Gemetzel bei Fredericksburg, wo fast 13.000 Unionssoldaten niedergemäht wurden, als sie versuchten, einen Landstrich der Südstaaten zu erobern. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind über diesen Vorfall verzweifelt. Ich mache mir ständig Sorgen um dich und Alex. Mag sein, dass es dich ärgert, wenn ich dir gestehe, dass ich angefangen habe zu beten, obwohl ich nicht weiß, zu wem. Und ich bitte immer nur darum, dass ihr beide heil nach Hause kommt. Bitte, Kümmere dich ebenso gewissenhaft um deine Gesundheit wie um die der anderen. Und vergiss nicht, dass es Menschen gibt, die ihr Leben auf deiner Stärke und deiner Güte aufbauen. Dein dich liebender Sohn, Shaman, Dr. Robert Jefferson Cole.